Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Mit Bildung gegen die Armut, wie der Bundesrat benachteiligten Kindern bessere Startchancen geben will. Teufelskreis Nahost. Alle Welt ruft nach dem Ende der Gewalt, doch der Waffenstillstand hat einen hohen Preis.
Netanyahu muss am Ende irgendein Ergebnis abliefern können seiner Kriegspolitik, ohne dass der Eindruck entsteht, das Einzige, was die Israelis jetzt gelernt haben, ist, dass die Raketen bis Tel Aviv fliegen.
Sagt der Journalist Thomas Avenarius in Kairo. Dann Le Temps, El Pais und die Frankfurter Rundschau. Qualitätsmedien kämpfen ums Überleben. Wir fragen, was tun dagegen? Und schließlich nichts wie weg von Spanien.
Nosotros pagamos por todo y encima pasamos porque somos insolidarios y ya estamos hartos.
Wir zahlen für alles und gelten erst noch als unsolidarisch. Genug ist genug, schimpft diese Frau in Barcelona. Sie will, dass Katalonien unabhängig wird. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Der Bundesrat will weiter gegen die Armut in der Schweiz kämpfen. An einem runden Tisch mit Gemeinden, Kantonen, Hilfswerken und mit den Sozialpartnern stellte er ein Aktionsprogramm in Aussicht. Caroline Ahn.
In der Schweiz sind nach Schätzungen jede 13. oder gar jede 10. Person von Armut betroffen. Bundesrat Alain Berset.
Es gibt heute Leute, die in der Schweiz leben, die in Armut leben. Das ist ein Punkt, das wir unbedingt bekämpfen müssen.
Dabei setzt der Bund auch auf die Bildung, welche unter anderem mit einem Aktionsprogramm in den Jahren 2014 bis 2018 gezielt gefördert werden soll. Der Armutszirkel soll möglichst dort gebrochen werden, wo er beginnt, bei den Kindern aus benachteiligten Familien. Mit Frühförderung habe man bereits gute Erfahrungen gesammelt, sagt Ludwig Gärtner, Vizedirektor des Bundesamtes für Sozialversicherungen.
Es geht jetzt eigentlich darum, diese Beispiele zu verbreiten, damit einfach noch mehr Städte, allenfalls auch größere ländliche Gemeinden, hier auch entsprechende Angebote schaffen.
Am runden Tisch gingen die Ansichten auseinander, wie darüber hinaus die Armut bekämpft werden soll. Obwohl das Parlament Zuschüsse für Familien mit kleinen Einkommen abgelehnt hat, will das Hilfswerk Caritas weiter daran festhalten. Auch werden Löhne gefordert, die zum Leben genügen. Die Arbeitgeber wehren dies ab und sagen, es sei besser, eine Arbeit mit kleinem Lohn zu haben, als gar keine Arbeit. Bis im Frühling will der Bundesrat aus diesen verschiedenen Vorschlägen ein nationales Aktionsprogramm erarbeiten.
Caroline Ahn. Und nun die weiteren Nachrichten des Tages mit Ursula Vogler und die beginnen im Nahen Osten.
Das israelische Militär hat heute bei Luftangriffen im Gazastreifen mindestens 15 Menschen getötet. Diese Zahlen nannten die palästinensischen Rettungsdienste. Israel betonte, die Bombardements gelten Abschussanlagen, von denen aus Islamisten Raketen gegen Israel feuerten. In Kairo wird intensiv verhandelt, um eine Waffenruhe zu erreichen. Die ägyptische Regierung hat nach eigenen Angaben Kontakt sowohl mit Vertretern Israels als auch der radikal-islamischen Hamas. In erster Linie gehe es darum, eine Bodenoffensive der israelischen Truppen zu verhindern. Damit sind seit Beginn der Kämpfe vor 5 Tagen etwa 100 Menschen ums Leben gekommen. Die FARC-Rebellen in Kolumbien wollen für 2 Monate die Waffen ruhen lassen. Von morgen Dienstag an bis zum 20. Januar. Das sagte der Chefunterhändler der linksgerichteten FARC in Havanna. In der kubanischen Hauptstadt verhandeln Vertreter der kolumbianischen Regierung mit der FARC-Guerilla über einen Frieden nach fast 50 Jahren Krieg. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet gegen 2 Mitarbeiter des Medizinhistorischen Instituts der Uni Zürich. Die beiden Personen stehen im Verdacht, geheime Berichte über das von Christoph Mörgeli geleitete Museum an die Medien übergeben zu haben. Zitate aus den beiden Berichten haben die Affäre Mörgeli im Spätsommer ins Rollen gebracht. Mörgeli war im September von der Universität Zürich entlassen worden, wegen ungenügender Leistungen und illoyalem Verhalten. Ein Bordellbetreiber aus Bern ist zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden, wegen gewerbsmäßigen Menschenhandels. Im Salon des Verurteilten arbeiteten 7 Opfer eines kürzlich aufgeflogenen Menschenhändlerrings. Die Frauen und Transvestiten waren mit der Aussicht auf guten Verdienst in die Schweiz gelockt worden. Tatsächlich berechnete ihnen der Bordellbesitzer aber so viele Nebenkosten, dass die Betroffenen praktisch nichts verdienten. Der aktuelle Fall ist Teil eines größeren Verfahrens in mehreren Kantonen. Der Islamische Zentralrat der Schweiz darf seine Jahreskonferenz Mitte Dezember in Freiburg durchführen. Der Oberamtmann des Sahnebezirks hat den Anlass bewilligt. Noch nicht klar ist der geplante Auftritt eines saudischen Fernsehpredigers. Falls der Bund die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet sieht, kann über den Prediger eine Einreisesperre verhängt werden. Verschiedene Organisationen hatten gegen den geplanten Auftritt protestiert. Der Prediger rechtfertige unter anderem Gewalt gegen Frauen und lehne ein Mindestalter für die Verheiratung von muslimischen Mädchen ab, argumentieren sie. Eine Asylsuchende aus Eritrea hat sich am vergangenen Samstag in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Liestal das Leben genommen. Die Frau hätte im Oktober gegen ihren Willen nach Italien überstellt werden sollen. Da Abklärungen ergeben hätten, dass die dreifache Mutter reiseunfähig sei, habe man sich gegen eine Überstellung, teilt die Baselbieter Sicherheitsdirektion mit. Im Kantonsspital Winterthur hat sich ein Häftling aus dem Flughafengefängnis ebenfalls das Leben genommen. Bei dem aus Armenien stammenden Mann handle es sich um einen verurteilten Straftäter, teilt das kantonale Amt für Justizvollzug mit. Die schwer angeschlagene skandinavische Fluggesellschaft SAS bleibt im Fluggeschäft. Alle 8 involvierten Gewerkschaften haben dem Krisenplan gegen die drohende Zahlungsunfähigkeit zugestimmt, wie das Unternehmen mitteilt. Der Krisenplan umfasst Gehaltskürzungen, längere Arbeitszeiten, Abzüge bei den Pensionsgeldern sowie einen Stellenabbau. Betroffen sind 15.000 Angestellte. Im Zusammenhang mit der Pleite des Milchverarbeiters Parmalat hat das Bundesstrafgericht in Bellinzona einen italienischen Geschäftsmann der Geldwäscherei schuldig gesprochen. Der 63-Jährige wurde zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Zudem muss er 200.000 Franken zurückzahlen, die er auf Tessiner Banken gewaschen haben soll. Die Mehrheit der Straftaten sei allerdings verjährt, heißt es in der Urteilsbegründung. Von 32 Delikten, welche die Anklageschrift auflistete, konnten nur noch 3 zur Bemessung des Strafmaßes herangezogen werden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.639 Punkten plus 2,0%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.744 Punkten plus 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 20,45 gehandelt, der Dollar zu 94,06 Rappen. Das Wetter. Morgen über dem Mittelland meist sehr Hochnebel mit einer Obergrenze bei 900 Metern. Die Temperatur um 5 Grad, sonst sonnig bei 12 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Der Poker um die Waffenruhe. Ägyptens Präsident sucht im Gaza-Konflikt nach einem Kompromiss. Dann der Vormarsch der Rebellen im Kongo. Der Abstieg der Qualitätsblätter. Der Frieden nach 50 Jahren Krieg. Die kolumbianische Regierung verhandelt mit den FARC-Rebellen. Und schließlich der leidige Streit ums liebe Geld. Wie die Wirtschaftskrise in Spanien den Zusammenhalt bedroht. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch im Internet finden. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Auch am 6. Tag gehen die Luftangriffe im Nahen Osten weiter. Mittlerweile hat der Konflikt zwischen Israel und der Hamas 95 Palästinensern und 3 Israeli das Leben gekostet. Parallel dazu bemühen sich Politiker und Diplomaten fieberhaft, die Gewalt zu stoppen. In Kairo gaben sich Vertreter aus der Türkei, Russland, Katar, der Arabischen Liga und Israel die Klinken in die Hand. Und heute hat sich auch UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon eingeschaltet. Präsident Mursi gibt sich zuversichtlich. Ein Waffenstillstand könnte bald möglich sein, sagte er. Thomas Avenarius ist Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und des Tagesanzeigers in Kairo. Ich habe ihn gefragt, gibt es denn dafür konkrete Anzeichen?
Naja, man verhandelt ja jetzt schon eine ganze Weile und die Bedingungen beider Seiten sind ziemlich klar. Die Israelis wollen, dass der Raketenbeschuss aufhört und seit die Raketen Tel Aviv und Jerusalem erreichen, ist diese Bedingung für Israel natürlich noch weniger diskutabel geworden. Problematischer ist das, was die Hamas fordert. Die fordert ein Ende der extralegalen Tötungen, also der plötzlichen unerwarteten Angriffe auf Hamas-Führer, die Israel eigentlich immer wieder aus heiterem Himmel gestartet hat. Die Hamas fordert offene Grenzen, ein Ende der israelischen Blockadepolitik. Das sind alles Dinge, die für Israel sehr, sehr schwer zu garantieren sind, weil die Hamas ja damit vollständig legitimiert wird. Und die zweite Frage ist, kann die Hamas wirklich ein Ende des Raketenbeschusses garantieren oder gibt es nicht doch zu viele radikal-islamische Konkurrenzorganisationen zur Hamas, die eigene Regiewaffen haben und mit Raketen nach Israel schießen? Das ist das Problem der Hamas.
Beide Seiten, sagen Sie, pokern hoch. Ist denn der Druck noch zu wenig stark, um wirklich einzulenken für diesen Waffenstillstand?
Es kommt immer darauf an, aus welcher Richtung Sie es betrachten. Bis jetzt, das ist jedenfalls meine Sicht der Dinge, ist die Hamas aufgewertet worden. Wenn man sich beobachtet, dass der ägyptische Premier, der tunesische Außenminister morgen die Arabische Liga in den Gazastreifen zu Solidaritätsbesuchen reisen, dann kann man einfach nicht drum herum zu erkennen, dass die Hamas politisch aufgewertet worden ist. Die wird militärisch zurechtgestutzt, aber sie gewinnt an politischem Einfluss. Von Mahmoud Abbas in der Westbank redet kein Mensch mehr. Sondern die Hamas sind jetzt die Palästinenser. Und das ist natürlich für Israel auch eine schwierige Entwicklung, denn mit Fatah und Abbas konnte man ja wenigstens noch reden, mit der Hamas ist es schwierig. Netanyahu hat hoch gepokert, unter anderem auch, weil er vor einem Wahlkampf steht, aber ganz sicher auch, weil es ein grundsätzliches Problem für ihn ist, die Sicherheit der Israelis. Und drittens, weil er natürlich nach den ewigen Drohungen gegen Iran, denen nicht gefolgt ist, zumindest zeigen muss, dass die israelische Armee nicht zahnlos ist. Das heißt, Netanyahu muss am Ende irgendein Ergebnis abliefern können seiner Kriegspolitik, ohne dass der Eindruck entsteht, das Einzige, was die Israelis jetzt gelernt haben, ist, dass die Raketen bis Tel Aviv fliegen.
Gerüchten zufolge hatten sich Israeli und Palästinenser kurz vor der Ermordung des Hamas-Militärchefs Jabari am letzten Mittwoch in groben Zügen eigentlich bereits geeinigt und dann trotzdem diese Eskalation. Weiß man weshalb?
Also die Person von Jabari ist sehr umstritten. Es ist wohl so, dass er derjenige ist, der die Hamas von einer relativ einfachen Miliz aufgerüstet hat zu einer modernen Untergrundarmee wie die Hisbollah im Libanon, der die Hamas nach dem arabischen Frühling auch mit Waffen von außerhalb, aus Libyen, aus Sudan und Iran, sehr, sehr modern bewaffnet hat. Die Hamas hat heute eben nicht mehr diese selbstgebauten Raketen, sondern moderne iranische Waffen. Auf der anderen Seite wird Jabari auch in Israel zugebilligt, dass er eigentlich einer der wenigen war, die so einen Waffenstillstand hätten garantieren können und der zunehmend einer politischen Lösung interessiert war. Insofern ist es unklar, warum dieser Mann jetzt getötet wurde. Es gibt Leute, die sagen, er wurde getötet, weil er diesen Waffenstillstand eben nicht garantieren konnte.
Eine verfahrene Situation für die beiden Parteien, Kriegsparteien, muss man ja wohl sagen. Für das neue Ägypten aber ist die Situation ebenfalls bedrohlich. Falls Israel zum Beispiel wirklich Bodentruppen nach Gaza schickt, dann müsste die Regierung ja wohl unter dem Druck der Bevölkerung den Grenzübergang von Rafah öffnen. Ein Risiko für Morsi, oder?
Im ersten Moment ist es jetzt ein Erfolg, weil die ganzen Vermittlungsbemühungen sich ja um Ägypten, um Kairo, um Präsident Morsi gruppieren. Das ist auch klar, er ist ein Muslimbruder, die Hamas gehört zu den Muslimbrüdern. Und wenn ein Erfolg, wenn ein Waffenstillstand ausgehandelt werden könnte, wäre Ägypten der große Gewinner und man wüsste, dass man im Nahen Osten auf Ägypten nicht verzichten kann. So, das wäre ein ganz, ganz großer Erfolg für die Islamistenregierung. Das hat aber beinhaltet auch erstens innenpolitische Risiken, wenn sich Morsi zu sehr um Gaza kümmert und hier die sozialen Verhältnisse sich nicht bessern, was sie ja de facto nicht tun, dann wird man ihm vorwerfen, er solle sich lieber um die Ägypter kümmern als um die Palästinenser. Und das Dritte ist, wenn es wirklich zu einer Bodenoffensive in Gaza kommen sollte von israelischer Seite, dann wird es natürlich eine Flüchtlingswelle geben. Und ich persönlich kann mir aus meiner Kenntnis dieser Grenzen nicht vorstellen, dass die Ägypter die Menschen aufhalten könnten, wenn sie auf den Sinai strömen. Und dann hat Ägypten ein massives Flüchtlingsproblem mit Zehntausenden oder vielleicht sogar 100.000 Flüchtlinge, in Gaza leben 1,7 Millionen Menschen. Mir persönlich ist nicht klar, wie Ägypten in der Lage sein könnte, diese Menschen im Winter zu versorgen. Das ist ein unglaubliches Risiko für Ägypten, wenn es zu einer Flüchtlingswelle auf dem Sinai kommt.
Ägypten hat ja einen Friedensvertrag mit Israel, der gilt immer noch. Ist denn Präsident Morsi weiterhin akzeptabel für die Israeli als Vermittler?
Ja, und ich meine, das sieht man jetzt. Die ganze Vermittlungsbemühung läuft ja über Ägypten. Und Morsi ist auch bereit, diesen Friedensvertrag einzuhalten, bis auf einzelne Details, wo er was ändern möchte. Morsi kennt seine internationalen Verpflichtungen. Er hängt nach wie vor am Geldhahn der Amerikaner und für die ist der Friedensvertrag die erste und die letzte Bedingung. Kairo will da nichts dran ändern. Aber es könnte natürlich sein, dass der innenpolitische Druck so steigt, je nachdem, was Israel in Gaza macht, dass Morsi in Sachen Friedensverträge Abstriche machen muss, um die eigene Bevölkerung zufriedenzustellen.
Mit jedem Toten wächst der Hass, bekommen die radikalen Kräfte Zulauf. Es gibt ja immer dieses viel zitierte Fenster der Gelegenheit. Wie lange, denken Sie, bleibt den beiden Parteien noch Zeit, wirklich einen Waffenstillstand auszuhandeln?
Naja, das Zeitfenster ist klein. Ich glaube, man müsste jetzt relativ bald zu einer Einigung kommen. Auf der anderen Seite hat Israel natürlich die militärischen Möglichkeiten und die finanziellen Möglichkeiten, den Druck noch über Wochen aufrechtzuerhalten. Die können weiter bombardieren und bombardieren und bombardieren. Aber wenn was Größeres passiert, dann wird der Druck auf Netanyahu wahnsinnig steigen.
Das waren Einschätzungen von Thomas Avenarius. Er ist Korrespondent in Kairo. Kongolesische Rebellen stehen vor der Großstadt Goma. Über das Wochenende lieferten sie sich heftige Gefechte mit den Regierungstruppen, die den Vormarsch aber nicht aufhalten konnten. Die Vereinten Nationen befürchten eine humanitäre Katastrophe. Nun stellen die Aufständischen ihre Bedingungen. Antje Diekhans von der ARD in Nairobi.
Die Rebellen im Kongo haben der Regierung ein Ultimatum gestellt. Sie drohen mit schweren Kämpfen, wenn sich die kongolesische Führung nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden auf Verhandlungen einlässt. Außerdem solle die Regierung ihre Soldaten zurückziehen. Am Wochenende waren die Rebellen in Richtung der Provinzhauptstadt Goma vorgerückt. Sie ist gleichzeitig der Hauptstützpunkt der UN-Friedenstruppen im Kongo. Die Vereinten Nationen fürchten, dass die Stadt bald fallen könnte. Am Wochenende beriet der Sicherheitsrat auf einer Dringlichkeitssitzung über die Lage. Wir sind sehr besorgt darüber, wie schnell die Krise sich zuspitzt, sagte der Vorsitzende Hardeep Singh Puri. Der Sicherheitsrat verurteilt die Angriffe der M23 und fordert, dass die Rebellen ihren Vormarsch auf Goma stoppen. Wir verlangen, dass jede Unterstützung für die M23 sofort eingestellt wird. Die M23-Miliz besteht zu einem großen Teil aus früheren Regierungssoldaten. Anfang des Jahres desertierten sie aus der Armee. Den Rebellen steht die Regierungsarmee gegenüber, die von Kräften der Vereinten Nationen unterstützt wird. Im Osten des Kongo ist die größte UN-Friedenstruppe mit mehr als 20.000 Blauhelmsoldaten stationiert. Die Mission hat inzwischen ein sehr robustes Mandat. Mit Angriffen aus der Luft versuchten die UN-Kräfte am Wochenende, den Vormarsch der M23 aufzuhalten. Doch die Rebellen kamen trotz einiger Verluste weiter voran. Sie können jederzeit wieder im Dschungel verschwinden, meint der Sprecher der UN-Truppen Kieran Dwyer. Wenn sie sich gesammelt haben, kommen sie raus und kämpfen. In den vergangenen zwei Tagen hat sich die Situation rapide verschlechtert. Die UN-Friedenstruppen versuchen, die Gebiete um Goma zu sichern und vor allem auch die vielen Flüchtlinge in der Region zu schützen. Allein 60.000 sind durch diese Angriffe vertrieben worden. Hintergrund der Auseinandersetzungen im Osten des Kongo sind die Konflikte zwischen Hutu und Tutsi, die seit dem Völkermord in Ruanda 1994 noch immer anhalten. Die M23 ist von den Tutsi geprägt, genau wie die Regierung des Nachbarlandes. Es gibt Hinweise, dass die Rebellen ihre Waffen von dort bekommen. Zu diesem Zeitpunkt können wir nicht mit Bestimmtheit sagen, ob Ruanda in die Angriffe verwickelt ist oder nicht, erklärt der Chef aller UN-Friedensmissionen Hervé Latsou. Aber die M23 ist sehr gut ausgerüstet. Die Kämpfer setzen Nachtsichtgeräte ein und Granatwerfer, die sie bis vor kurzem nicht hatten. Das ist eine Tatsache. Für die Führung des Kongo steht fest, dass Ruanda die M23 unterstützt. Regierungssprecher Lambert Mende beschreibt die Auseinandersetzungen schon jetzt wie einen Grenzkrieg mit dem Nachbarland.
Es war ein schwarzer Dienstag vergangene Woche. Le Temps, quasi die NZZ der Westschweiz, kündigte einen deutlichen Stellenabbau an. Das spanische Weltblatt El País streicht jede dritte Stelle. Die zweitälteste Zeitung der Bundesrepublik Deutschland, die Frankfurter Rundschau, musste an jenem Tag Insolvenz anmelden. Und die amerikanischen Qualitätsblätter, sie sind ohnehin schon länger in einem Existenzkampf. Über die schwierige Lage von Le Temps, der Bericht von Priscilla Imboden.
Die Zeitung Le Temps muss sparen. Deshalb soll es zu den Entlassungen kommen. Das sagte Verlagsleiterin Valérie Boagno gegenüber Radio Suisse Romande.
C'est une décision, si vous voulez, de licenciement collectif pour des raisons économiques. Dont l'ampleur aujourd'hui n'est pas à confirmer, mais qui effectivement va engendrer une réflexion approfondie sur notre offre future.
Dieser Schritt leite eine grundlegende Diskussion über das zukünftige Angebot der Zeitung ein. Alles sei möglich, auch dass sie nur noch elektronisch erscheinen werde.
Ce n'est pas sans effet sur l'offre, mais ça ne veut pas dire que l'offre va être moins bonne, affaiblie en tant que telle.
Das Angebot werde sich verkleinern, erklärt die Verlagsleiterin. Das heiße aber nicht, dass es schlechter werde. Wie viele Journalisten und Angestellte entlassen werden, steht noch nicht fest. Es wird aber ein größerer Aderlass sein. Die Zahl von 18 macht die Runde. Le Ton ist die einzige überregionale Qualitätszeitung der Romandie. Sie gehört zur Hälfte dem Ringier-Konzern und fast zur Hälfte dem Hause Tamedia sowie einzelnen Kleinaktionären. Als eine der ersten Zeitungen hat sie letztes Jahr ihre Artikel im Internet nur noch Abonnenten zugänglich gemacht. Das hat mehr Geld eingebracht, aber nicht genug, um die Verluste zu decken. Le Ton spielt eine wichtige Rolle in der Medienlandschaft der Romandie. Eric Hösli, Mitbegründer und ehemaliger Chefredaktor der Zeitung.
C'est le titre qui est le lieu de leurs échanges. C'est un forum où les différentes parties de la Suisse romande, qu'elles soient cantonales, qu'elles soient.
In dieser Zeitung tauschten die Romans ihre Meinungen aus. Sie sei ein Forum und sie sei eine Art Botschafterin für Lesende aus anderen Regionen. Eric Hösli ist heute verantwortlich für die Westschweizer Publikationen des Tamedia Verlags. Er vertraue der Leitung von Le Ton, sagt er, aber die Entwicklung gebe ihm generell zu denken.
Si on veut défendre la qualité des journaux, il faut qu'on parvienne à défendre une masse critique. On peut pas couper indéfiniment dans les effectifs des rédactions en voulant garder la qualité.
Wolle man die Qualität der Zeitungen bewahren, so müsse man eine kritische Masse bewahren. Man könne nicht grenzenlos Journalisten entlassen.
Priscilla Imboden über die Krise bei Le Ton, eine der Qualitätszeitungen, die derzeit ums Überleben kämpft. Mein Kollege Peter Vögeli hat den Klagenfurter Medienwissenschaftler Matthias Karmasin gefragt, wieso dieser Abbau gerade jetzt, da Qualitätsmedien in dieser Informationsflut doch als Filter besonders wichtig wären.
Ja, ich bin der Meinung, Qualität kann und soll man finanzieren. Und ich bin auch der Meinung, dass die Qualität von Öffentlichkeit und die Qualität von Demokratie in einem engen Zusammenhang stehen. Deswegen lautet meine Antwort ganz klar, ja, Qualität soll und muss gerade auf dem Medienmarkt eingefordert werden.
Aber vielleicht kann man auch sagen, sie kann sich finanzieren lassen. Denken wir nur beispielsweise an Bio-Äpfel und glückliche Salate, die kosten auch mehr. Also ich persönlich wäre bereit, im Internet zu zahlen für Qualitätsinformation.
Da muss man leider feststellen, dass sich in den vergangenen Jahren eine Gratiskultur im Netz etabliert hat, bei der man vor allem jungen Menschen systematisch beigebracht hat, dass Contents, Inhalte gratis immer in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen. Und dazu haben leider auch Qualitätsblätter beigetragen, indem sie qualitativ hochwertigen Journalismus über ihre Online-Seiten verschenkt haben und quasi das Modell der Gratis-Zeitung aufgegriffen haben. Das lautet, ich schaue, dass ich auf Vertriebserlöse verzichte und dass ich möglichst viele Menschen bekomme, die sich mein Angebot ansehen, und dafür werde ich dann besonders viel Werbung verkaufen. Nur leider hat sich diese Hoffnung als trügerisch erwiesen.
Aber bei Bioprodukten beispielsweise hat ja ein Mentalitätswandel stattgefunden, man zahlt mehr für Qualität. Ist so ein Wandel in der Medienbranche nicht möglich?
Natürlich ist so ein Wandel möglich. Und natürlich sind Menschen bereit, für Markenprodukte und vermeintliche oder real erlebte Qualität auch mehr zu zahlen. Nur dazu müsste ich systematisch im Umgang mit Medien etwas ändern.
Was denn?
Einerseits das alte Plädoyer für Medienerziehung, also die Frage, wie werden Kinder und Jugendliche an Medien herangeführt und wie wird schon in der Schule klar gemacht, dass Qualität von Information eben ein wertvolles Gut ist und auch etwas kostet. Zweitens in der öffentlichen Diskussion über Medien und Medienqualität und drittens durch die Frage, ob in einem Markt, in dem so viele Gratisangebote zur Verfügung stehen, es nicht Möglichkeiten geben kann und soll, Medien anders als über Vertriebs- und Werbeerlöse, also anders als über den Markt zu finanzieren.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel über allgemeine Medienförderungen. Es gibt die Idee, dass Public Value oder öffentliche Güter von der Allgemeinheit nicht ganz, aber zu einem kleinen Teil finanziert werden. Mediensteuern, Festplattenabgaben, Presseförderungen gibt es ja in der Europäischen Union. Eine Vielzahl an Modellen, die aktuell diskutiert werden. Es gibt auch das amerikanische Modell, dass man an Stiftungen denkt. Es gibt die Idee, Genossenschaften zu gründen. Und es gibt die Idee, die Sie schon angesprochen haben, dass man Leute versucht, über Spenden, über Donations, über Micropayments, die unter Umständen auch nur einzelne Artikel finanzieren, für das Aufrechterhalten einer bestimmten Qualität zu gewinnen. Da gibt es eine sehr große Bandbreite, die aktuell diskutiert wird.
Aber haben dann staatliche Subventionen beispielsweise, können die das nachhaltig garantieren? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wes Brot ich esse, des Lied ich sing.
Erstens kommt auf die Höhe der Subvention an. Zweitens, es geht darum, um das auf einen kurzen Punkt zu bringen, staatsferne öffentliche Medien zu fördern. Und bei staatsferne würde ich drei Rufzeichen dahinter setzen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir sehen, dass ja gerade im Gratis-Medienbereich die Grenze zwischen Finanzier und Redaktion auch immer durchlässiger wird. Das soll heißen, die Anzeigenkunden, die Werbekunden, die ja bei Gratismedien zu 100% für die Ermöglichung redaktionellen Contents bezahlen, nehmen, und das zeigen viele inhaltsanalytische Studien, aber auch viele Beschwerden vor PR- und Werbeethikräten, Einfluss auf das, was dort inhaltlich passiert. Also man muss sich schon fragen, ob die Grenze in allen anderen Mediensystemen, die rein marktwirtschaftlich sind, so sauber und trennscharf gezogen ist zwischen Finanzier und Redaktion.
Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, die man in der Schweiz etwas beobachten kann, nämlich die Rückkehr zur Weltanschauungspresse. Also zum Beispiel die Weltwoche vertritt eine Weltanschauung. Man könnte sagen, gewisse Parteien wie früher oder Weltanschauungen finanzieren ihre Medien.
Das ist auch eine Möglichkeit, die gibt es, die ist ja auch in Italien beobachtbar, wo es eine starke Polarisierung zwischen den politischen Lagern gibt, die auch via Medien ausgetragen wird. Und es gibt ja durchaus die Theorie, dass in der sogenannten Postdemokratie sich eigentlich nicht mehr gegenüberstehen unterschiedliche Interessensgruppen in der Gesellschaft, sondern Regierung plus verbündete Medien und verbündete Unternehmen und Opposition plus verbündete Unternehmen und verbündete Medien. Das heißt, die Weltanschauungspresse, die ideologische Presse ist eine Möglichkeit, die am Horizont dämmert. Ich halte das unter dem Aspekt der Qualität von Öffentlichkeit nicht unbedingt für die glücklichste Variante.
Das war Matthias Karmasin. Er ist Wissenschaftler an der Universität Klagenfurt. Es ist 18 Uhr und fast 29 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und wir sagen Ihnen gleich, wie Palmöl die Friedensverhandlungen mit der kolumbianischen FARC-Guerilla beeinflusst und wieso in Katalonien jetzt die Stunde der Unabhängigkeit schlägt. Kolumbianische Geschichte wird ab heute in der kubanischen Hauptstadt Havanna geschrieben. Dort verhandeln nämlich Vertreter der Regierung mit der FARC-Guerilla. In Kolumbien überwiegt die Zuversicht, dass der bald 50 Jahre alte Konflikt endlich zu einem Ende kommt. Aber der Weg dahin, der ist noch weit, auch wegen den schlechten Erfahrungen mit früheren Friedensversuchen.
Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Kriegsmüde ist die kolumbianische Gesellschaft schon lange. Aber das allein reicht nicht für einen Friedensschluss zwischen der FAIC-Guerilla und der Regierung. Kein Interesse am Frieden hat etwa die extreme Rechte, eine kleine, aber umso mächtigere Gruppe. Dahinter stehen die Viehzüchter und Agrarunternehmer, die zu den Gewinnern des Konfliktes gehören. Ihr sichtbarster Exponent ist der zweimalige Staatspräsident Álvaro Uribe. Die Privatheere der Landlords kämpften als paramilitärische Verbände nicht nur an der Seite der offiziellen Streitkräfte gegen die Guerilla. Der Staat drückte beide Augen zu, wenn Todesschwadronen Kleinbauern ihr Land raubten. In der Regierungszeit von Álvaro Uribe wurden Böden in einem Ausmaß geraubt, das der doppelten Fläche der Schweiz entspricht. Auf den meisten wachsen heute Ölpalmen, aus deren Früchten Kolumbien Agrodiesel herstellt und exportiert. Die FARC steht historisch auf der Seite der Kleinbauern und so wird der Landraub bei den Verhandlungen in Havanna ein Thema sein. Den offiziellen Schutz der Politik hat die extreme Rechte heute zwar nicht mehr, aber schon im Kleinen zeigt sich, dass die Landherren den Krieg dem Frieden vorziehen. Die Regierung will einen Teil des geraubten Landes den rechtmäßigen Besitzern zurückgeben und diese entschädigen. Die extreme Rechte fürchtet daher, die Friedensverhandlungen könnten das Milliardengeschäft mit dem Palmöl gefährden und torpedieren die Suche nach dem Frieden. Bauern, die Land zurückfordern, sind ihres Lebens nicht mehr sicher. Allein dieses Jahr wurden schon fast 50 von ihnen ermordet. Es ist nicht der erste Versuch, den Konflikt mit der Guerilla am Verhandlungstisch zu überwinden. Anfang der 1980er Jahre gelang es der Regierung in Bogotá, dass ein Teil der FAIC-Guerilla die Waffen niederlegte und sich ins zivile Leben wiedereingliederte. Weil Staat und Regierung nicht in der Lage waren, die Sicherheit der Aussteiger zu garantieren, endete alles in einem großen Fiasko. Die Todesschwadronen der extremen Rechten ermordeten alle 3000 Guerilleros, die sich in der linken Partei Union Patriotica als Oppositionspolitiker versuchten. Heute ist mit Staatspräsident Juan Manuel Santos Álvaro Uribes ehemaliger Verteidigungsminister und Mann fürs Grobe an der Macht. Die Überraschung war groß, dass Santos nicht mehr mit dem Zweihänder Politik machen will. Breite Sozialreformen schließt aber auch er aus. Frieden setzt er gleich mit dem Schweigen der Waffen. Darin sieht Santos die Voraussetzung, der neoliberalen Wirtschaftsordnung Kolumbiens zur Blüte zu verhelfen.
Die spanische Wirtschaftskrise wird immer mehr auch zu einer Staatskrise. Über die Hälfte der selbstverwalteten Regionen mussten den Zentralstaat um finanzielle Hilfe angehen. Selbst Katalonien, die einst reichste Region des Landes, musste sich von Madrid 5 Milliarden Euro pumpen. Das wird in der Gegend um Barcelona als Demütigung empfunden und nährt den Wunsch nach Unabhängigkeit. Und so ist die Abspaltung vom Zentralstaat das große Thema vor der Neuwahl des Regionalparlaments am Sonntag. Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind.
Mitte September, nur wenige Tage nach einem erfolglosen Treffen mit Spaniens Premier Rajoy, löste der katalanische Regierungschef Artur Mas das Regionalparlament auf und setzte Neuwahlen auf den 25. November an.
M'he reunit avui amb la presidenta del Parlament i amb el govern i els he anunciat la meva decisió de dissoldre el Parlament de Catalunya.
Außerordentliche Lagen rufen nach außerordentlichen Maßnahmen, erklärte er vor der Kammer in Barcelona. Und der Öffentlichkeit gegenüber begründete er seinen Schritt mit der Verweigerung einer Neuregelung des Finanzausgleiches zwischen Regionen und Zentralstaat durch Rajoy.
Der propio presidente del gobierno me ha dicho con toda claridad que él no ve recorrido en el pacto fiscal, que no lo ve el gobierno.
Als eine der reichsten Regionen Spaniens fühlt sich Katalonien bei der Verteilung des Steuerkuchens seit jeher benachteiligt, liefere es doch mehr Geld in Madrid ab, als es von dort zurückerhalte. Ein Konflikt, der stark an die Dauerdebatte um den Finanzausgleich in der Schweiz erinnert. Wenn der Zentralstaat Katalonien nicht entgegenkommt, müssen wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen und notfalls unseren eigenen Weg gehen, drohte Mas und ließ sich vom alten Parlament auch gleich noch den Auftrag für eine Volksbefragung über eine Abspaltung von Spanien erteilen. Wir haben genug vom alten System des Cafés für alle, bei dem wir ständig draufzahlen, erklärte Maas. Das hat nichts mit mangelnder Solidarität zu tun, sondern mit schlichter Gerechtigkeit.
Catalunya ha de sortir d'aquest Café para Todos, que ha de tenir un sistema de finançament bilateral amb l'Estat, que no vol dir insolidari.
Beim eigenen Anhang und den örtlichen Medien kommt die Unabhängigkeitsparole gut an und auch in Umfragen erzielt sie 60% und mehr Zustimmung. Wir haben es satt, ständig drauf zu zahlen und dann auch noch als unsolidarisch beschimpft zu werden, sagt eine schicke Dame auf Barcelonas Prachtstraße Passeig de Gracia.
Nosotros pagamos por todo y encima pasamos porque somos insolidarios.
Aber auch ein Straßenwischer meint, wenn wir unsere Steuereinnahmen selbst verwalten, wird aus Katalonien ein Land mit mehr sozialer Gerechtigkeit.
Para hacer un país socialmente más justo.
Und ein Student doppelt nach, die Zeiten der faulen Kompromisse sind vorbei. Ein neuer Finanzausgleich bringt doch nichts, die Stunde der Unabhängigkeit hat geschlagen. Dass zentralistische Politiker mit schlichtem Verbot und Verfassungsklagen gegen das Unabhängigkeitsreferendum drohen, heizt die Stimmung zusätzlich an. Madrid habe den wachsenden Unmut und Unabhängigkeitsdrang in Katalonien zu lange ignoriert, meint der Kolumnist Enrique Hernández vom Periódico de Catalunya.
El independentismo, y así lo demuestra la manifestación del martes de la Diada, está mucho más cerca del centro del catalanismo político de lo que lo estaba hace 10-15 años.
Wer das moderne Spanien der selbstverwalteten Regionen erhalten will, muss auch bereit sein, dieses Staatsmodell der Zeit anzupassen.
Si quieren preservar el modelo de una España moderna, es necesario modernizar también su estructura de Estado.
Und auch sein Kollege Josep Antich von La Vanguardia, dem Sprachrohr der katalanischen Bourgeoisie und Hochfinanz, ist überzeugt, 35 Jahre nach dem Übergang zur Demokratie stehen wir vor einer neuen Etappe.
Se abre una nueva etapa, los 35 años de democracia y de la transición española.
Wer nicht in Katalonien lebt, bekam den wachsenden Unmut der letzten Jahre nicht mit und sieht im erstarkten Separatismus bloß einen Pilz, der über Nacht aus dem Boden sprießt. Dabei hat sich das Missbehagen gegenüber Spanien seit langem entwickelt.
Desde fuera de Cataluña podrá pensarse o habrá gente que pensará que esto ha surgido pues como una seta y porque no eran conscientes de que en Cataluña hubiera un sentimiento de agravio tan importante respecto.
Ob dieses Soufflé des Missmuts nach der bevorstehenden Wahl wieder in sich zusammensackt, ist schwer zu sagen, meint Antic.
Estamos, yo no sé si el soufflé tiene margen para retroceder o ya ha subido de una manera irreversible, pero que nadie se piense.
Aber kaum jemand glaubt, dass wir je wieder zu den alten Verhältnissen zurückkehren.
Die katalanischen Politiker reden also viel und laut über Separatismus. Aber die Bürgerinnen und Bürger, die drücken ganz andere Sorgen. Kein Tag vergeht derzeit in Barcelona und Umgebung ohne Demonstrationen, Proteste und Streiks gegen die Auswirkungen der Finanzkrise. Alexander Gschwind hat sich vor einer Apotheke umgehört.
No hacía falta medicina y buscando farmacia y todo cerrado.
Vor einer Apotheke in Barcelonas Universitätsviertel klopft ein Mann ungehalten an die Ladentür und äugt nervös ins Ladeninnere, zeigt dann verärgert auf das Schild «Tancat», geschlossen. Er will wie jede Woche Medikamente abholen für seine gehbehinderte Nachbarin, aber heute streiken Kataloniens Apotheker, weil die Regionalregierung von Artur Mas bei ihnen mit den Rückzahlungen für Sozialversicherungsleistungen mit Hunderten von Millionen Euro in der Kreide steht. Eine zweite Kundin bricht vor dem Laden in Tränen aus. Ihr Mann braucht dringend eine neue Dosis seines Diabetes-Medikamentes.
Mein Marido la chuparte graviene y ya está.
92% aller katalanischen Apotheken blieben an jenem 25. Oktober geschlossen und deren Inhaber erklärten der Kundschaft immer wieder geduldig ihre Motive.
Tenemos que recurrir a financiación del banco, que ya es muy delicada porque los bancos tampoco facilitan mucho las cosas, o al patrimonio personal.
Weil wir seit Monaten auf das Geld der Gesundheitsdirektion warten, müssen wir auf Bankkredite zurückgreifen, was in diesen Zeiten ja äußerst heikel ist, erläutert Apothekerin Montserrat Martí. Ansonsten bleibt uns nur unser Privatvermögen, aber das kann's ja wohl auch nicht sein. Niemand und kein Gesetz können mich zwingen, das öffentliche Gesundheitswesen aus der eigenen Tasche zu finanzieren, meint ihr Kollege Jaube Patlo.
No hay legalidad que a mí me obligue a arruinarme para seguir financiando el SESCAN.
Begonnen hatte das Streichkonzert im katalanischen Gesundheitswesen mit der reihenweisen Schließung von Operationssälen und Bettenabteilungen mit entsprechender Verlängerung der Wartelisten. Im Sommer kam die Vorfinanzierung rezeptpflichtiger Medikamente durch die Patienten hinzu, verbunden mit einer zusätzlichen Rezeptgebühr. Getroffen hat all dies vorab ältere und einkommensschwache Bevölkerungsschichten. Die Kaufkraft ihrer Rente sei auch so schon kläglich genug, klagt Irma Sotillo, und werde ja im Rahmen der Sparpolitik auch nicht mehr der Teuerung angepasst.
Me parece fatal porque, claro, esto va a mermar más todavía el poco poder adquisitivo que...
Dabei wäre sie durchaus bereit, einen symbolischen Selbstbehalt von einem Euro zu entrichten. Damit könnte der chronische Missbrauch eingedämmt werden, meint sie selbstkritisch, der die Gesundheitskosten derart explodieren ließ. Mehr aber liege für sie nicht drin.
Yo creo que se debería haber, no sé, quizá un copago simbólico para que la gente pues se cortara un poco el abuso que hay de
Noch am Streiktag überwies das Madrider Finanzministerium dem katalanischen Gesundheitsdienst einen Vorschuss von 1 Milliarde Euro, um die Schulden bei den Apotheken zu tilgen. Woher dieser Notgroschen kam, mochte die Regionalregierung von Artur Mas der eigenen Öffentlichkeit freilich nicht näher erläutern. War ihr der Widerspruch zu den eigenen Emanzipationsplänen gegenüber Madrid doch nur allzu peinlich.
Das war ein Bericht, ein Stimmungsbericht aus Barcelona von Alexander Gschwind. Sie hörten das Echo der Zeit, verantwortlich war Marcel Ecke, für die Nachrichten Gabriela Schmidlin, am Mikrofon Ursula Hürzler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.